Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Mit diesen Worten hat Paulus seinen Lobpreis in Epheser 1, 3 bis 14 begonnen, den wir uns seit letzter Woche gemeinsam anschauen. Letzte Woche haben wir gesehen, wie der große Segen, mit dem Gott uns beschenkt, ganz auf seiner Liebe und auf seinem freien und unveränderlichen Ja zu uns gründet. Und dass Gott uns aufgrund dieser Liebe zu seinen Kindern macht. Heute will ich diese dreiteilige Predigtreihe fortsetzen und mit euch gemeinsam die Verse 7 bis 10 betrachten, wo Paulus ausführt, was wir in Christus haben und welche Hoffnung wir in Christus haben. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Und geben nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in den Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Nachdem Paulus in Vers 6 bereits die Herrlichkeit der Gnade Gottes gepriesen hat, formuliert er jetzt in Vers 7 das Kernstück dieser Gnade, die uns in Christus zukommt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung der Vergehungen. Den Begriff Erlösung kennen wir heute eigentlich fast ausschließlich aus religiösen Zusammenhängen. Aber das Wort, das Paulus hier verwendet, bedeutet zunächst einfach Befreiung. Zum Beispiel die Befreiung eines Sklaven, gegebenenfalls indem er durch Zahlung eines Lösegelds freigekauft wird. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments wurde mit diesem Begriff insbesondere auch die Befreiung bzw. die Erlösung Israels aus der Sklaverei in Ägypten beschrieben. Zum Beispiel in 5. Mose 7, Vers 8. Der Herr hat euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Paulus greift den Gedanken der Befreiung auf, wenn er von der Gnade spricht, die wir in Christus haben. Und er verbindet ihn mit der Vergebung der Vergehungen. Was hier mit Vergehung übersetzt wird, ist eines der verschiedenen, eigentlich weitgehend austauschbar verwendbaren griechischen Wörtern für Sünde, für Verstöße gegen Gottes moralische Maßstäbe. Paulus macht hier zwei Sachen deutlich. Sünde ist etwas, was uns mit Schuld belastet, die Vergebung braucht, damit sie nicht mehr zwischen uns und Gott steht, damit sie uns nicht von ihm trennt. Und zweitens, Sünde ist etwas, das uns gefangen nimmt, das uns unfrei macht und von dem wir befreit werden müssen. Wer schon eine beliebig lange Zeit in einer christlichen Gemeinde verbracht hat, für den sind das keine neuen Gedanken. Aber ich denke, es ist sinnvoll, sich noch einmal bewusst zu machen, wie sehr der Gedanke einer Befreiung von Sünden eigentlich in Spannung steht mit dem Freiheitsverständnis, das wir aus unserer modernen Gesellschaft sonst gewohnt sind. Freiheit, das bedeutet für uns normalerweise, tun und lassen zu können, was immer wir wollen, unseren eigenen Weg zu gehen, autonom zu entscheiden, keine Grenzen zu haben. Aber die Bibel mutet uns zu, dieses Ideal von Freiheit, von grenzenloser Autonomie und von einem Leben nach unseren eigenen Regeln in Frage zu stellen. Im Alten Testament werden Gottes Gebote oft mit einem Weg verglichen, einem guten Weg, auf dem Gott uns führen will. Ein Weg, von dem wir abkommen, wenn wir uns entschließen, unsere eigenen Wege zu gehen, nicht auf Gott zu hören, sondern auf unsere eigenen Wünsche und Begierden. Paulus schreibt in seinen Briefen immer wieder, dass wir Menschen Sklaven unserer Sünden sind. Ja, in Epheser 2 geht er noch weiter und bezeichnet uns als tot in unseren Sünden, weil wir in unseren Sünden und Begierden, auf unseren Wegen fern von Gott, so mitsamt ihrer zerstörerischen Kraft gefangen sind, weil wir Befreiung brauchen, um wieder auf den Weg der Gerechtigkeit zurückzukommen, auf dem Gott uns führen will. Diese Befreiung und die Vergebung unserer Schuld haben wir in Christus, weil er für uns am Kreuz sein Blut vergossen hat. Weil wir mit Christus verbunden sind, haben wir durch seinen Opfertod Befreiung von Sünde und ein neues Leben mit ihm. So wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, damit sie als sein Volk unter seiner Führung und in Gemeinschaft mit ihm leben, so hat Christus auch uns von unserer Sünde befreit, damit wir als Kinder Gottes leben können, als die Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Diese Gnade der Erlösung und Sündenvergebung, die Gott uns so reichlich schenkt, hat er uns in aller Weisheit und Einsicht gegeben, schreibt Paulus in Vers 8. Damit ist nicht gemeint, dass Gott weise gehandelt hat, sondern dass er uns zusammen mit seiner Gnade auch die Weisheit und Einsicht gibt, die wir für unser neues Leben in seiner Gnade brauchen. In Epheser 1, Verse 17 bis 19 betet Paulus für die Epheser, dass Gott ihnen diese Weisheit schenkt. Er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum seiner Herrlichkeit, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Auch in Epheser 3, Verse 18 bis 19 betet er für sie, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Gott möchte, dass wir immer mehr erkennen, immer mehr verstehen, wer er ist, was er tut und was er mit uns vorhat, weil wir ihn dadurch auch immer mehr, ja, mehr lieben und preisen können, wenn wir immer mehr erkennen, wie gut und liebevoll er zu uns ist. Deshalb fährt Paulus auch fort, hat er uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Paulus verwendet hier das griechische Wort Mysterion. Wir kennen es eher in seiner lateinischen Form Mysterium. Dieses Wort hat in der Antike einiges an religiösen Hintergrund. Es gab zur Zeit des Neuen Testaments, insbesondere im Osten des Römischen Reiches, wohin Paulus seinen Brief schreibt, eine ganze Reihe von sogenannten Mysterienkulten. Das waren kleine, abgeschlossene Gemeinschaften, die Vereinigung mit ihrer verehrten Gottheit durch Geheimwissen und durch streng geheime Rituale, die sie ausschließlich an ihre Initiierten weitergegeben haben, gesucht haben. Aber wenn Paulus von einem Mysterium spricht, dann meint er nicht diese Art von Geheimwissen, wie es von den Mysterienkulten an ihre Initiierten weitergegeben wurde. Paulus knüpft dabei eher an die jüdische Literatur seiner Zeit an, in der oft ähnlich wie in der Johannes-Offenbarung davon die Rede ist, dass Gott seinen Dienern, den Menschen, Geheimnisse über sein Handeln, über seinen Plan für die Zukunft der Welt offenbart. Bei Paulus ist das Mysterium ein Geheimnis, das den Menschen bisher verborgen war, aber das jetzt von Gott offenbart worden ist. Es wird nicht unter Verschluss gehalten, sondern offen verkündigt. Besonders gut bringt er das in Epheser 3, Verse 8 bis 11 zum Ausdruck. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Christen haben sich in der Geschichte immer wieder dazu hinreißen lassen, nach außerordentlichem Geheimwissen, nach der ganz besonderen Erkenntnis zu suchen, die sie von anderen abhebt, sei es durch das Entschlüsseln angeblicher Codes in der Bibel, durch mystische Erfahrungen oder durch das Folgen christlicher Gurus, die besondere Einsichten versprechen und für sich beanspruchen. Aber Paulus macht hier deutlich, dass Gott uns das Wissen und die Erkenntnis, die wir brauchen, dass er die nicht unter Verschluss gehalten hat, sondern dass er sie uns offen zu erkennen gegeben hat. Die Geheimnisse des Christentums sind nichts, was hinter vorgehaltener Hand an eine Gruppe Auserwählter, Initiierter weitergegeben wird, sondern sie sind eine Botschaft, die offen in der Welt verkündet wird. Ähnlich wie ein Herold ein kaiserliches Edikt im ganzen Reich bekannt macht. Ich musste in der Vorbereitung so an den typischen Herold aus dem Krippenspiel denken, der das Edikt des Kaisers im ganzen Reich bekannt macht. Genauso hat auch Paulus den Auftrag bekommen, die von Gott geoffenbarten Geheimnisse in der ganzen Welt bekannt zu machen. Denn alle sollen vom Reichtum der Gnade Gottes und von seiner Weisheit hören. Gott hat uns mit Weisheit und Einsicht beschenkt und das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, weil wir daran immer mehr erkennen können, wie groß, wie gnädig und wie herrlich er ist. Und er zeigt uns, was er noch Wunderbares vorhat, auf das wir hoffen dürfen. Aber was ist nun dieses Geheimnis, von dem Paulus hier redet? Das erklärt er in Vers 10. Es geht darum, dass Gott sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus. Für das Wort Verwaltung steht im Griechischen Oikonomia. Wir kennen es von dem Wort Ökonomie. Das Wort Oikonomia, das meint ursprünglich die Verwaltung eines Haushaltes. Aber das Wort ist auch auf alle möglichen anderen Zusammenhänge übertragen worden und ja, kann die Ausführung bzw. Durchführung eines Plans oder Auftrags auch bezeichnen. Das, was hier verwaltet bzw. ausgeführt wird, ist die Erfüllung der Zeiten. Luther übersetzt an dieser Stelle, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen. Paulus spricht ja von nichts Geringerem, als dass Gott in Christus die Geschichte und damit auch seinen großen Heilsplan zu ihrem Zielpunkt führt, zu ihrem finalen Höhepunkt. Und an diesem Höhepunkt steht Christus. Das Ziel von Gottes Heilsplan, das Geheimnis des göttlichen Willens ist, alles zusammenzufassen in Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Alles soll in Christus zusammengefasst werden. Er soll das Zentrum aller Dinge sein. Und in ihm und unter seiner Regierung soll alles vereint werden im Himmel und auf Erden. Paulus Lobpreis, der ganze Lobpreis hier im ersten Kapitel des Epheserbriefs, ist voll von Betonung, dass wir all das Gute und all den Segen in und durch Christus haben. In ihm kommt Gottes Heilsplan zu seinem Höhepunkt. In ihm und durch seinen Tod und seine Auferstehung sind alle Mächte, die gegen Gott stehen, besiegt. In ihm sind wir, Menschen aus aller Welt, zu seiner Gemeinde vereint, zum Leib Christi. Das Geheimnis des göttlichen Willens, das Paulus verkündet, ist, dass Jesus Herr sein wird über die ganze Welt. Dass, wie Paulus in Philipper 2, Verse 10 bis 11 schreibt, in dem Namen Jesus jedes Knie sich beugt, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Unsere Welt ist sowohl von Gott als auch untereinander entfremdet und entzweit. Wir können praktisch jeden Tag erleben, wie voll unsere Welt von Zerrissenheit und Konflikt ist. Von der persönlichen Ebene im Leben jedes Einzelnen bis hin zur globalen Ebene. Die Hoffnung, die wir in Christus haben, ist nicht, dass wir einfach nur als Einzelperson oder als kleine Gruppe aus dieser Welt heraus erlöst werden, sondern wir haben die Hoffnung, dass Christus die ganze Welt unter seiner Regierung vereinen und erlösen wird, weil er bereits den Sieg über alle Mächte im Himmel und auf Erden errungen hat. In den Versen 20 bis 23 schreibt Paulus, dass Gott Christus aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Eines der ältesten Bekenntnisse des Christentums war der griechische Ausspruch Christos Kyrios. Christus ist Herr. Christus ist unser Herr, der Herr der Gemeinde, die er erlöst hat. Und er ist der Herr von Himmel und Erde und allem, was darin ist. Diese Herrschaft wird er einmal in ihrer ganzen Pracht sichtbar machen und die ganze Welt zum Frieden unter seiner Herrschaft vereinen. Darauf dürfen wir hoffen. Paulus stellt uns in diesem Text ganz deutlich Christus als Zentrum und Ziel unseres Glaubens vor Augen. Er ist unser Erlöser, der sein Blut für uns vergossen hat, um uns zu seiner Gemeinde zu machen und um unser Herr zu sein. Er ist der Höhepunkt des offenbarten Heilsplans Gottes, den einmal jeder als Herrn erkennen wird und dessen kommendes Friedensreich eine Hoffnung für die ganze Welt ist. Christus ist das Zentrum unseres Glaubens. Das können wir auch gleich gemeinsam im Abendmahl feiern, wenn wir gemeinsam bekennen, dass er unser Erlöser ist, dass er unser Herr ist und unsere Hoffnung. Amen.